AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast mit Mike Klotz und mir, Sascha Dewald, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und im Banking. Ja, wir haben die 20 geknackt. Das ging gar nicht, oder hat gar nicht so lange gedauert, wie ich erwartet hatte, ehrlicherweise. Hast du gedacht, dass wir es schaffen?
Ja, also ja, schon und auch gehofft und freue mich natürlich. Also 20 ist ja ein schönes Jubiläum und hat gar nicht wehgetan, würde man sagen.
19 davon remote und nur eine in real life. Das heißt, das müssen wir demnächst tatsächlich mal öfters machen, weil das hat am meisten
Spaß gemacht. Und
darauf haben wir die meisten guten Antworten bekommen. Vielleicht lag es auch gegen. Ja, für mich ist es so ein bisschen die Urlaubsedition noch. Ich bin im Urlaub in der wunderschönen Toskana und habe so, glaube ich, den besten Blick. Also zum einen natürlich, weil ich dich vor mir sehe, lieber Mike. Zum anderen, weil ich halt einmal in einen riesengroßen, wunderschönen Weinberg direkt in der Nähe von Florenz schaue. Aber das soll uns nicht abhalten. Du sitzt am heimischen Schreibtisch. Bei dir geht gleich die Arbeit los. Und vorher nehmen wir noch schnell eine Episode auf, damit wir euch nicht zu lange hängen lassen. Und es ist mega viel passiert.
Das stimmt und ich kann nur bestätigen, Sascha, du hast mir eben ein, zwei Bilder geschickt. Es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus bei euch, muss ich sagen. Also ich beneide dich ein klitzekleines bisschen, aber nur ein bisschen und freue mich natürlich, dass du mich sehen darfst. Ich war ja beim Friseur, wie du unschwer erkennen kannst. Ja,
sagte der Mann mit dem
etwas frischer aus als du, glaube ich sogar ein bisschen. Ja, du hast absolut recht. Es ist einiges passiert und wir haben heute sogar ein bisschen ein Schwerpunktthema, was sich aus den Nachrichten oder aus der Nachrichtenlage ergeben hat oder ergibt. Was ist passiert in den letzten Tagen, Wochen, nicht Wochen, in den letzten Tagen muss man sagen. Es gab einen großen Launch, nämlich Elon Musk, also nicht er persönlich, aber Twitter oder formerly known as X, hat Grok 2 gelauncht. Also es ist jetzt für alle zahlende Twitter bzw. X-Nutzerinnen und Nutzer möglich, Grok 2 zu nutzen. Und Grok hat mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite bedient sich Grok, was die Informationslage betrifft, dem kompletten Twitter-Netzwerk. Also man kann, wenn man Grok nutzt, um Fragen zu stellen, bekommt man wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse, wie ich finde, weil natürlich der Content oder das zur Verfügung stehende Material nicht nur tagesaktuell, sondern auch unglaublich umfangreich ist. Das ist das eine. Also ich finde die Qualität in den Tests, wie ich sie jetzt gefahren habe, gar nicht so schlecht. Und das zweite, was Grok gelauncht hat, ist nämlich eine bildgenerierende AI, basierend oder vielmehr in der Zusammenarbeit mit Flux. Und Flux hatten wir ja auch in der letzten Woche schon mal als Nachricht oder als News. Und was ist jetzt daran so besonders? Also zwei Dinge an dem Thema bildgenerierende AI bei Grok. Das erste ist die extrem gute Qualität. Also was da rauskommt an Bildern ist von der Qualität und so wie es aussieht, wirklich gut. Das liegt einfach an Flux. Flux hat quasi von Hause aus schon eine sehr gute Qualität. Vielleicht können wir gleich auch noch zwei, drei Sätze, Sascha, zu Flux sagen, wo die herkommen. Das ist nämlich ein Deutscher, der dahinter steht oder eine deutsche Company. Und was das zweite Bemerkenswerte ist, neben der Qualität, Elon Musk hat sich so einen kleinen Spaß daraus gemacht, das ganze Thema nämlich zumindest zum Start weg quasi unzensiert zu veröffentlichen. Das heißt, man konnte, Konjunktiv geht jetzt nicht mehr ganz so leicht, aber man konnte für die ersten Tage sehr wilde Fotos generieren lassen. Das Einzige, was nicht möglich war, war alles, was mit Nudity, mit Nacktheit zu tun hat. Das ging nicht. Also das ist natürlich typisch amerikanisch. Also sobald man irgendwie Nippel sieht, flippen alle aus. Dafür konnte man aber Elon Musk, den auch, aber Donald Trump mit einer Kettensäge oder Mickey Mouse mit diversen Schrotflinten und mehr oder weniger lustigen Dingen sehen. Wir packen auch in die Shownotes zwei, drei interessante Artikel, die auch Beispielbilder dann haben. Ich habe eben schon richtigerweise gesagt, Konjunktiv, es geht nicht mehr. Es ist jetzt entschärft, wenngleich ich immer noch der Meinung bin, dass durchaus noch viel mehr geht als beispielsweise bei Midjourney. Was nämlich immer noch funktioniert, ist, man kann Celebrities nutzen. Also du kannst also Bilder generieren, anders als bei Midjourney, wenn du da anfängst, mach mir mal irgendwie Spider-Man, dann kommt direkt irgendwie, nee, geht nicht, wegen Urheberrecht und keine Ahnung. Das ist hier anders. Du kannst also wirklich sehr frei Bilder generieren und mit etwas Prompting, wenn du dem ganzen Thema so einen Satire-Flag gibst und so ein bisschen das noch ein bisschen weicher umschreibst, kannst du tatsächlich auch Bilder generieren, die ja schon zumindest mal edgy sind, wenngleich es auch entschärft wurde. Also es ist so die ganz krassen Bilder, wie sie anfänglich durch die Medien gegeistert sind, ist nicht mehr möglich. Und ich weiß nicht, Sascha, du hast das ja auch mitbekommen, auch im Urlaub. Ich weiß nicht, wie du drauf schaust. Ich fand es erst natürlich erstmal spannend und interessant und es lädt auch zum Spielen ein. Aber ich war relativ schnell so auch erschrocken darüber, was wirklich geht. Und das bringt ja auch die ein oder andere Frage mit.
Ja, total. Also du hast ja auch gesagt, jetzt gerade geht's nicht mehr. Also am Ende, das ganze Ding von XAI und Grok basiert ja auf zwei sehr leistungsfähigen Sprachmodellen, die zwar immer so ein bisschen durch den Kakao gezogen werden. Das ist Grok 2 und Grok 2 Mini. Aber wichtig ist auch, die wurden nach der offiziellen Ankündigung von letzte Woche, glaube ich, weiß nicht, 15. oder sowas, als Beta-Version erstmal lanciert. Das bedeutet, das heißt nicht, dass nur, weil sich jetzt halt irgendwie einige Kritiker daran stören, dass dieses Material einfach zu verrückt ist, dass es jetzt abgeschaltet wird. Das heißt vielmehr einfach, es ist halt irgendwie Beta, es wird noch ein bisschen dran rumgefeintuned, aber alle Welt erwartet schon, dass Grok 2 und auch das Minimodell davon über die Implementierung in X fortführend solche Arten von Bildern hervorbringen wird, die einfach zu sehr viel internationale Kritik auch führen. Dazu kommt genau das, was du gesagt hast, dass sie jetzt mit dem KI-Bildgenerator Flux verknüpft sind. Das ist von diesem Startup, was wir in der letzten Episode kurz aus Deutschland erwähnt hatten, also diese Black Forest Labs, die ja schon sehr erfolgreich dieses Modell gebaut haben und jetzt tatsächlich seit letzter Woche dann auch in Grok 2 als ja quasi Feintuning des eigenen LLMs implementiert haben. Und es gibt wahnsinnig viel Kritik davon. Eins ist zum Beispiel, dass mittlerweile auch kein Zweifel mehr daran besteht, dass für das Training von diesem Modell einfach auch urheberrechtlich geschütztes Bildmaterial verwendet wurde. Das steht mittlerweile mehr oder weniger fest. Gerade wenn es halt auch darum geht, echte Bilder von echten Menschen zu nutzen und dann natürlich da auch entsprechend dieses Feintuning und die Inferenz dann auch zu haben. Wir wollten uns ja sowieso mal damit beschäftigen, wie gut eigentlich diese Trainingsdaten sind, beziehungsweise auf welchen riesigen Datensätzen diese vor allem Bildgeneratoren dann tatsächlich auch basieren, die ja über das Training dann auch reingecrawlt wurden. Also was ist da eigentlich drin und was ist aber auch explizit nicht drin? Denn was wir ja schon wissen, ist, dass Themen immer mal wieder vorher rausgefiltert wurden. Ja, früher in den ersten Modellen gab es da so Keywordlisten um gewaltsame Themen, menschenverachtende sexuelle Inhalte, wie du es ja auch gesagt hast, solche Themen grundsätzlich rauszunehmen. Da sind dann auch Bomben bauen und sowas drin gewesen. Diese Keyword-Listen dieser ersten Foundation-Models, damals ChatGPT 2.5 war das, glaube ich, die waren super generisch und die waren ja auch so gar nicht divers, die waren überhaupt nicht queer und all solche Themen sind eigentlich fast pauschal rausgeflogen. Und da gab es ja auch ganz wilde Stilblüten, über die immer wir schon mal berichtet haben. Aber in den neueren Modellen lässt man mittlerweile quasi diesen schädlichen Content im Datensatz drin. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade mit Elon und mit Trump ausgeführt hast, damit das Modell auch einfach so ein bisschen lernen kann. Also das ist dieses berühmte Nazi-Beispiel, ne? Wenn ich vorher immer alles rausfiltere über Nazis, kann ich dem Modell nicht hinterher irgendwie sagen, mache keinen Nazi-Content, sprich nicht mit Nazis, denn du weißt ja gar nicht, was das ist. So.
Aber du sprichst ja jetzt das Lernen an. Also jetzt bis hierhin geht es darum, wie die Modelle lernen, nicht was sie ausgeben.
Genau. Noch ist es nur das Lernen, weil das ist am Ende ja das Fundament davon. Und ich glaube, ein ganz großes Problem der neueren Modelle ist dann dieser Bias, ja, also dieses Denken von Vorurteilen, das sind so diese ganz typischen Klischees. Denn für unser Thema, was wir ja gerade auch mit Grok und mit Flux haben, geht es ja nicht um Text-to-Text oder Text-to-Speech, sondern es geht ausschließlich so um Bildgeneratoren und darüber haben wir gesprochen von DALL-E, von Midjourney. Ganz wichtig, das Training von denen geht vor allem über Plattformen von so ImageNet. Ja, das sind einfach immense Datenbanken. Aber hier gibt es ein ganz großes erstes Problem. Was ich hier immer wieder sehe, ist, dass zum Beispiel 50% aller vorhandenen Bilder auf ImageNet aus den USA kommen. Und nur 3% kommen aus China und Indien, obwohl die ja bevölkerungsreich einfach viel, viel größer sind. Ja? Und da gibt es ja dann so diese typischen Beispiele von der ersten Generation Midjourney, wo man zum Beispiel sagt, male oder stelle mir einen schwarzen Arzt dar, der ein weißes Kind behandelt. So, das macht die KI dann einfach nicht. Die verändert dann den Prompt.
Lustig, eine kleine Anekdote dazu. Das habe ich jüngst gelesen. Das gilt übrigens auch für Smartphones. Das heißt, wenn du dich fotografieren lässt mit einem Huawei-Smartphone, was überwiegend in China vertrieben wird, bekommt deine Haut eine tatsächlich andere Färbung. Also es wird anders aufgehellt, weil ja überwiegend Asiaten, als jetzt beispielsweise, wenn du ein iPhone oder ein Samsung nimmst. Weil auch diese KIs, da ist ja auch eine KI dahinter, die Bilder letztendlich optimiert, darauf trainiert wurde, auf ein entsprechendes Zielpublikum. Und das sind in der Regel nicht wir Europäer.
Total. Ne? Das ist ein super Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Mexiko. Ja? Diese Modelle wurden halt damit trainiert, dass Mexikaner manchmal einen Sombrero aufhaben. Ja? Und das heißt, immer wenn du jetzt auch in DALL-E immer noch einen Mexikaner darstellen lassen möchtest, dann hat er in fast allen oder überwiegenden Bildern einen Sombrero auf dem Kopf. Ja? Und wichtig ist einfach hier nochmal zu verstehen, dass die KI immer nur auf das zurückgreift, was sie gelernt hat. Ne? Auch wenn in nur 5 von 100 Fällen in den Trainingsdaten vielleicht so ein Sombrero mal vorkam, so assoziiert die künstliche Intelligenz Mexiko mit einem Sombrero. Und weil ja auch jeder Prompt immer wieder eine neue Rechenoperation triggert im Hintergrund, beginnt dieses Spiel und dieses Spiel der Wahrscheinlichkeit dann jedes Mal von vorn. So richtig konnten wir das vor so ein paar Monaten ja beobachten. Darüber haben wir damals viel gesprochen, als Google ihr Sprachmodell Gemini gelauncht hat und nach wenigen Tagen zumindest den Bildgenerator wieder abgestellt hat. Da war zum Beispiel dieses wunderschöne CEO-Problem. Ja, der Prompt war damals, gib mir Bilder von 3 unterschiedlichen CEOs. Und bei Midjourney waren das immer irgendwelche alten weißen Männer. So, das fanden wir, ne, sehr bewusste und auf Diversität achtende Menschen natürlich irgendwie schräg und das fanden wir überhaupt nicht gut. Aber wir wussten natürlich auch, das bildet ja blöderweise die Realität ab. Das stimmt ja in den meisten überwiegenden Fällen. So, Gemini wiederum hat das aber nicht akzeptiert. Denn egal, wie du den Prompt gebaut hast damals, es kamen ausschließlich indische Frauen, es kamen schwarze Frauen. Das heißt, es war unmöglich, ein Bild von einem weißen, alten, männlichen CEO zu bekommen, auch wenn du es explizit so gepromptet hast. So, ein schönes anderes Beispiel, weil dieses CEO-Beispiel verfängt sich immer so ein bisschen. Ein anderes Beispiel war ein weißer Eishockeyspieler. Wenn du Gemini gesagt hast, zeige mir einen weißen Eishockeyspieler, dann hast du die Antwort bekommen, das macht sie nicht, denn sie würde niemals aufgrund von Hautfarbe irgendwie handeln, war, glaube ich, so die Antwort. Wenn du wiederum aber gepromptet hast, Gemini soll einen schwarzen Eishockeyspieler darstellen, das war gar kein Problem. In 5 Sekunden hast du das Ding bekommen. So, das heißt also, ne, die KI behauptet, sie hat überhaupt nichts mit Hautfarben irgendwie am Hut und will sich damit überhaupt nicht einmischen, hat aber offenbar einen ganz klaren Filter dafür eingebaut, dieses so zu tun. Und was jetzt offenbar passiert, ist so zwischen der ersten und zweiten Generation von diesen Bildgeneratoren, ist, dass Google zum Beispiel inzwischen so ein Layer eingebaut hat und dann bewusst so Themen wie Diversität, feminine Themen hinzufügt. Und alle haben erwartet, dass Google jetzt einfach alle Filter nachjustiert und einfach ein bisschen weniger divers und vielleicht ein bisschen realistischer macht. Aber bisher ist das einfach nicht gelungen. Sprich, das Feintuning, das scheint super komplex zu sein und Google kriegt das einfach überhaupt nicht in den Griff. Und es gibt mittlerweile Gerüchte sogar, auch auf Hugging Face, dass Google das Modell wahrscheinlich sogar wegwerfen muss und von null auftrainieren muss, weil sie keine Ahnung haben, wie sie die Parametrisierung halt irgendwie anders hinkriegen. Und ich finde, das zeigt halt, wie wichtig von Anfang an so ein Ethik-Team in den großen Modellbetreibern ist. Ja, wir haben ja beide schon immer mal darüber irgendwie gesprochen und auch hier berichtet, wie dieses Super-Alignment-Team bei OpenAI ausgedünnt wurde und irgendwie alle relevanten Wissenschaftler zu anderen Anbietern abgewandert sind. Aber offenbar hat auch Google das Problem, dass sie einfach kein vernünftiges Ethics-Team haben, was bereits in der Konzeption von so einem neuen Modell ja federführend mit war. Ne? Und ich glaube, das gleiche Problem haben ja nicht nur Bildgeneratoren, sondern auch so Text-to-Text-LLMs wie ChatGPT.
Ne, weil die sind von denen man ja auch weiß, dass das, genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also das, was du gerade beschreibst, ist da besonders sichtbar. Aber auch bei den Text-to-Text-LLMs ist es ja so, dass man mittlerweile, das haben Studien oder zumindest Analysen ergeben, politisch eher links angehaucht sind. Also sehr anders als mitunter die Realität. Das heißt, die Ergebnisse, die wir da bekommen, natürlich, wenn du jetzt fragst, wie funktioniert irgendwie Photosynthese. Da ist sicherlich keine Befangenheit, aber sobald es anfängt, ein bisschen politischer zu werden, ist es etwas links angehaucht.
Ja, so das berühmte linksgrün versiffte LLM, ne? Aber also, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sie oft einfach zu ängstlich und zu vorsichtig oder sagen wir mal zu eng trainiert werden. Ne? Es gibt so einen KI-Podcast vom ARD und die haben ChatGPT mit so ein paar lustigen Fragen gequält und versucht, Witze rauszulocken. Unter anderem war der Prompt von den ARD-Kollegen, mach doch mal einen Witz über Afghanen. So, und da weigert sich das GPT und sagt, das macht ihr nicht. So, die erste Intention, die ich hatte, war, okay, das ist ja eigentlich cool und irgendwie positiv, weil GPT offenbar sich von Anfang an bewusst gegen Fremdenhass positioniert. So, aber beim zweiten Nachdenken dachte ich dann, dass offenbar jede Assoziation des LLMs mit Afghanen respektlos ist. So, also da sagt er einfach lieber nichts, was ja totaler Bullshit ist, ganz am Ende, ne? Und ich finde, das geht mittlerweile so weit, dass einfach auch einfachste Sachen. Ich wollte neulich mal eine Gruselgeschichte für meine Kids.
Geht nicht.
Ich habe eingeschrieben, mach bitte eine Gruselgeschichte irgendwie von 6- bis 8-Jährige. Das kannst du halt vergessen. So aus Angst, es könnte sich jemand davor gruseln, war die Antwort. Wo ich sage, ja, das ist exakt die Idee, warum ich dir diese Aufgabe gerade gebe. Aber ich habe es nicht hingekriegt. So. Jetzt ohne, also ich, wie gesagt, wir wollten natürlich mal eine ganze Folge zu machen, aber einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn so unsere Conclusio daraus? Vor allem natürlich auch im Hinblick auf die ja von dir angesprochene News von Croc und Flux oder Flux. Weil grundsätzlich geht es hier ja offenbar auch um Wertesysteme, mit denen sich die Betreiber der Modelle beschäftigen. Manche ein bisschen früher in der Trainingsphase, manche offensichtlich ein bisschen später, ne? Und ich glaube, unsere Beispiele heute zeigen ja, dass es Modelle gibt, die offenbar einfach gar keine Einschränkungen haben, so wie Croc, und solche, die es einfach offenbar ein bisschen übertrieben haben mit ihren Filtern, so wie Gemini. Die Frage, die mich hier aber irgendwie immer mehr beschäftigt, ist, brauchen solche Modelle überhaupt ein eigenes Wertesystem oder sollten die sich nicht einfach da komplett raushalten und versuchen, einfach die Realität darzustellen? Weil wenn ich mir das CEO-Problem nochmal vor Augen führe, ne, die drei CEOs, die alle maximal divers waren, aber offensichtlich nicht ansatzweise in unserem Lebensraum der Realität entsprechen, dann, also es ist ja nun mal so, dass in den überwiegenden Fällen weiße alte Männer CEOs sind. Das ist halt die Realität. Ja? Sollte es die KI dann nicht genauso zeigen und sollte sie es nicht vielleicht sogar sichtbar machen und quasi dem Fragesteller auch so ein bisschen diesen Spiegel vorhalten und auf das Problem aufmerksam machen, als es halt irgendwie bewusst zu verschleiern?
Naja, du hast, glaube ich, zwei Dimensionen oder zwei Punkte sehe ich da. Das erste ist, wir sprechen jetzt immer über bildgenerierende AI, die in irgendeiner Art und Weise öffentlich stattfinden. Natürlich, das ist jetzt meine Meinung, sollte man jetzt Midjourney nicht die Möglichkeit geben oder sollte ich mit Midjourney nicht die Möglichkeit haben, irgendwie gewaltverherrlichende Bilder zu generieren. Wobei das auch wirklich eine Grenzwanderung ist. Denn wenn ich jetzt für Halloween ein Zombie-Bild haben möchte, dann sehe ich da wahrscheinlich halt auch Menschen, die nicht mehr ganz so fresh aussehen. Also in dem Falle tot, das liegt in der Natur der Sache. Das ist sicherlich nicht einfach zu lösen. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, alles, was öffentlich stattfindet, braucht in irgendeiner gewissen Art und Weise eine Regulierung. Und da stellt sich für mich schon wieder die Frage, wo findet diese Regulierung statt? Ich glaube nicht so sehr an selbstregulierende Unternehmen. Also das ist, sehen wir jetzt bei X. Das hat, Elon Musk hat da, glaube ich, eine andere Sichtweise drauf, wie beispielsweise jetzt vielleicht Apple oder andere Unternehmen. Aber das zweite Thema ist der Verhinderbarkeit. Sagt man das so? Also ist es überhaupt möglich, es zu verhindern? Ich glaube, nein, weil all diese Modelle, die wir jetzt gerade beschreiben, Flux oder Flux ist ein schönes Beispiel, sind Open Source. Ich kann mir hier eine Maschine hinstellen und mit Maschine meine ich nicht eine große Maschine. Die Dinger brauchen natürlich ein bisschen Rechenleistung, aber ich habe das damals mit Stable Diffusion probiert. Du installierst dir das mit einem vernünftigen MacBook, M1, M2 Prozessor, gibst du dem einfach möglichst viele Bilder zum Trainieren. Da reicht deine Fotomediathek und dann kannst du auf Basis deiner Fotos erstmal machen, was du willst. Und das heißt, und wir sehen das ja auch schon, also wer bei Reddit ein bisschen unterwegs ist, es gibt so viele Subreddits zum Thema ja Unstable Diffusion, also wo man Bilder generieren kann, die eben Dinge ermöglichen, die man sonst nicht macht, meistens in einem pornografischen Kontext. Das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern. Also wir haben diese beiden Dimensionen. Auf der einen Seite sollten wir LLMs trainieren mit möglichst realistischen Daten. Meine Meinung jetzt, ist nur eine Meinung. Ja, bitte. Sollten wir das in einem öffentlichen Raum reglementieren? auch hier, ja bitte, und dann am besten eine Regelung, die im besten Falle weltweit irgendwie geht, was schwierig ist, aber verhindern, dass wir beispielsweise jetzt im US-Wahlkampf Bilder sehen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Momentan sehen wir Donald Trump irgendwie in einer Gruppe voll von farbigen oder von schwarzen Menschen, wo er nie gewesen ist. Das kann ich noch sehen, weil da 6 Finger sehen sind. Aber kommen wir ja auch gleich zu Flax als Modell. Es gibt ja auch noch Flax Realism. Die Bilder werden wir auch in die Shownotes packen. Ich habe sie dir heute Morgen ja mal geschickt. Ich würde sagen, ich erkenne nicht mehr, dass es ein generiertes Bild ist. Das heißt, die Bilder werden ohnehin viel besser und wir werden Missbrauch nicht verhindern können, aber wir sollten trotzdem, langer Monolog, dazu übergehen, das in irgendeiner Art und Weise zu reglementieren. Im öffentlichen
Raum. Ja, ich sehe das wie du. Es ist ja auch nicht so leicht. Also wir werden jetzt hier keine Antwort finden, richtig oder falsch, aber mir zum Bildgenerator. Ne? Ich will ja damit rumspielen, ich will mir eine fantasievolle Welt erschaffen und ich frage natürlich auch, wie doll darf mich die KI hier einengen? Und auch im Hinblick auf das, also auf Habsburger Problem, ne? Also diesen ewigen Kreislauf aus Trainingsdaten, die wir ja hier auch schon das ein oder andere Mal diskutiert haben, ist das total kritisch, denn solche Ergebnisse fließen ja dann wieder 1:1 in das nächste Modell als Training halt irgendwie ein und irgendwann kann einfach niemand mehr sicher sagen, was ist denn nun wirklich die Wahrheit? GPT-4.0 macht es jetzt ein bisschen anders, habe ich jetzt gesehen. Die haben das, da gab es eine schöne Dokumentation, ich glaube sogar auf Hugging Face, die so ein bisschen erklärt hat, was die neue Parametrisierung dahinter ist. Und da ist es so, wenn du quasi promptest, wieder gleicher Use Case, du möchtest 3 Bilder von CEOs haben, dann fragt es dich erstmal zurück, bevor es dir irgendwas displayt, wie diese Bilder aussehen sollen. Das heißt, welche Attribute sollen sie haben? Sollen es Männer oder Frauen sein? Sollen sie BrillenträgerInnen sein? Etc. Welche Hautfarbe kriegst du sogar auch manchmal als Frage? Und damit kriegst du natürlich deutlich bessere Ergebnisse und die KI nimmt sich damit auch bewusst zurück und lässt dir die Entscheidung, was du generieren möchtest. Ja? Und ich glaube, so die Verantwortung dahinter muss man sich halt immer mal wieder irgendwie auch anschauen. Ja, also lass uns das Thema jetzt an der Stelle mal abbinden. Aber ich glaube, was wir hier mal abgesehen von diesem verrückten Elon Musk, den wir eingangs halt irgendwie auch kolportiert haben, sehen, ist, dass diese Ethikteams einfach eine enorme Verantwortung tragen. Und auch gar nicht nur, dass sie bewusst irgendwie in die Modelle aufnehmen und was sie vielleicht auch rausfiltern, sondern vielmehr, wie diese Teams, die an den Trainingsdaten arbeiten, quasi von Beginn an ausgewählt werden und wie sie auch zusammengesetzt werden. Also sowohl demografisch, ja. Das ist aber auch unterschiedlichste Menschen aller Couleur sind Techies, Künstler, Wirtschaftsmenschen, PolitikerInnen. Also wirklich diverse Teams, glaube ich, helfen hier ganz doll, das nächste richtige Modell aufzubauen. Ne? Und dann natürlich auch vielleicht so als letztes Thema, wirklich smarte Wasserzeichen zu setzen, damit man zumindest auch auf solchen Plattformen wie Insta und auch allen anderen, die es da gibt und auch zukünftig geben wird, wirklich eindeutig und einwandfrei erkennen kann, was ist KI generiert und was ist ein Bild der Realität.
Ja, also ich glaube, der letzte Punkt, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und da kann man auch, glaube ich, ich sehe so 2 wirklich Sonderfolgen irgendwie und das eine ist tatsächlich nochmal ein Schwerpunkt, Moral, Ethik, das ganze Thema zu beleuchten, also wie weit darf eine KI gehen, wie sehr muss die Realität abgebildet werden. Da schlagen auch wirklich mehrere Herzen in meiner Brust sozusagen. Und das zweite Thema, glaube ich, wo man eine wirkliche Sonderfolge mal, weil wir auch schon oft drüber gesprochen haben, ist tatsächlich das Thema Nachweisbarkeit. Also wie schaffen wir es, sicherzustellen, und wir kommen ja gleich auch noch zu zwei, drei anderen News, sicherzustellen, dass die Person, die wir virtuell erleben, und wir erleben ja immer mehr virtuell, das ist ja, wenn wir sprechen jetzt auch virtuell, du bist in der Toskana, ich bin jetzt hier im schönen Siegerland, wir kennen uns und wir sind uns sicher, dass wir jetzt hier sitzen, wie wir hier sitzen, aber das weiß ich eben nicht zwangsläufig. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, letztes Jahr um diese Zeit fing das ja alles so ein bisschen an, also es fing schon, OpenAI fing schon früher an, es ist schon 2 Jahre, sprechen wir drüber, aber das ganze Thema bildgenerative AI oder bildgenerierende AI, also letztes Jahr war das alles noch Qualität per okay und auch irgendwie ein bisschen beeindruckend, aber man sah schon noch, das ist irgendwie generiert. Da sind wir jetzt 1 Jahr später und ich will nicht wissen, wo wir wiederum in 1 Jahr stehen. Das heißt, wir haben ja einen Sprung auf der Entwicklung. Also 2 Themen tatsächlich und über das Thema Identität, also wie können wir sicherstellen und in einer AI-geprägten Welt sauber identifizieren, ist sicherlich super, super spannend, weil da gibt's gerade irgendwie auch noch nichts so richtig. Und ja, EU-Regulierung hin oder her, ich habe ein bisschen Angst, dass wir da auch hinterherhinken der Entwicklung, die wir da gerade haben. Also der elektronische Personalausweis ist schön und gut, aber der hilft mir natürlich jetzt wenig bei Instagram, um sicherzustellen, dass das mein Profil ist oder dass ich ein echter Mensch bin.
Genau, du hast ja da einen schönen Artikel gefunden sogar im Decoder, oder?
Ja, genau, da ist Forscher schlagen Menschnachweis vor, um Menschen online von KIs zu unterscheiden. Das ganze Thema soll dann im Prinzip, die Kamera soll dann aktiviert werden und die AI soll dann gucken, ist der Mike, der jetzt hier vorne sitzt, wirklich der Mike? Also das ist ja auch so ein Thema, dass momentan AIs hier nur trainiert werden auf Daten, die wir online letztendlich haben. Also sie werden ja noch nicht trainiert mit der echten Welt. Das wird sicherlich auch nochmal spannend, wenn wir in Richtung Robotics und so weiter denken. Auch da können wir mal wieder eine eigene Folge ziehen. Aber ich habe noch zwei, drei andere News mitgebracht. Wie gesagt, heute sehr bisschen AI-lastig sowieso, aber bildlastig. Also wir haben über das Thema XAI gesprochen, die Kooperation zwischen Grok und Flux. Und bei Flux gab es noch eine weitere interessante Entwicklung, die ich zumindest nochmal erwähnen möchte. Ich hatte sie eben gerade kurz angeteasert, nämlich das Thema Flux Realism. Flux Realism ist eigentlich ein erweitertes Modell. Und zwar ist es nicht nur Flux von Black Forest Lab, sondern Flux wird erweitert um LoRA. Das ist Low Rank Adaption. Und dadurch erreicht man eine möglichst realistische Darstellung von Szenarien und Fotos. Man kann das testen, relativ einfach. Hugging Face Account, Link packen wir in die Shownotes. Ist allerdings kostenpflichtig. Wobei kostenpflichtig hört sich jetzt schlimm an. Man kauft eigentlich Credits und pro Foto muss man so rechnen zwischen 0,1 bis 0,23, weiß ich nicht, US-Dollar, also immer so um die 20 Cent so ein Foto, was generiert wird. Aber dann kann man loslegen und sich das mal anschauen. Und es ist wirklich so, man schreibt relativ freie Prompts. Es ist auch ein Beispiel da vorgegeben und die Qualität, die rauskommt, die kann sich sehen lassen. Wir haben das uns ja angeschaut und kann man mitarbeiten. Und wenn man das dann noch nimmt und beispielsweise dann in eine weitere AI legt, auch da habe ich was in die Shownotes gepackt, dann haben wir daraus ein Bewegtbild und ein Video und das sieht nicht weniger echt aus. Wie gesagt, eine spannende Entwicklung gerade bei dem ganzen Thema bildgenerierende AI. Was auch da in diese Kategorie reinpasst, du hast es auch mitbekommen, ist das Thema Deep Live Cam. Und Deep Live Cam ist nichts anderes wie ein Deepfake. Das Ganze natürlich, man sieht es am Zusatz Live und Cam, ja eben, man kann es in Echtzeit machen. Das ganze Thema liegt auf GitHub, kann man sich relativ, wenn ich jetzt sage einfach, also ich finde es jetzt nicht mehr ganz so einfach, weil man muss irgendwie echt viele Skripte so installieren. Aber ich glaube, jemand, der ein bisschen nerdiger unterwegs ist, der wird das relativ leicht hinbekommen. Ja, und dann hast du eine Oberfläche, wo du einfach ein Referenzbild hochlädst. Auf GitHub-Seite ist auch ein kleines Video zu sehen, wo sich jemand einfach als Referenzbild mal wieder Elon Musk genommen hat. Und dann kannst du WebEx, Zoom, Google Meet, Teams und so weiter durchführen, nur eben nicht mit deinem Gesicht. Und das ist natürlich auch nochmal eine neue Dimension, vor allen Dingen, weil es jetzt so einfach ist. Und auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis man noch jemand eine andere GUI drüber legt, die es dann noch einfacher macht, vielleicht eine kleine Executable daraus macht. Und dann kann das wirklich jede und jeder zu Hause nutzen, um dann in Team-Meetings irgendwie anders auszusehen. Und was sich so ein bisschen lustig vielleicht anhört, ist natürlich für uns hochgradig relevant. Denn wir beschäftigen uns jeden Tag genau mit dem Thema Videokonferenzen auf unterschiedlichsten Ebenen, einmal in Meetings. Ich meine, du machst mehr Videokonferenzen als ich. Aber auch wenn wir an sowas denken wie Videoident, wo es darum geht, jemanden also KYC-mäßig zu authentifizieren. Ja, natürlich brauche ich den Personalausweis, der muss auch geknickt werden und in die Kamera gehalten und trau mich tot. Aber die technischen Möglichkeiten sind schon wirklich beeindruckend. Und wenn ich den Personalausweis Kleine Anekdote, meine Schwester wurde vorgestern das Portemonnaie gestohlen. Ist wirklich einfach weg, da war der Ausweis drin. Und wenn ich jetzt noch ein Foto von ihr habe, das lässt sich leicht bei Facebook finden, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich mit relativ überschaubarem Aufwand unter Umständen ein Konto eröffnen auf einen völlig falschen Namen und damit wirklich auch Missbrauch betreiben. Also auch hier nochmal ein ganz, ganz klares Fraud-Szenario.
Na, gerade weil es live ist, ne? Also es gibt irgendwie diese zwei großen Identity-Betreiber in Deutschland für Videolegitimation, das ist WebID und IDnow. Und was die am Ende ja machen, ist so nach random Profilen immer mal wieder so ein bisschen nach Zufall, dass sie versuchen, dass du, ne, deinen Kopf irgendwie nach oben und unten und mal zur Seite und dann irgendwie den ID vor den Kopf hältst. Weil wenn du dir den irgendwie ausdruckst oder so gut machst oder fakest oder vielleicht sogar hast tatsächlich, weil du ihn gestohlen hast, dass du diesen Personalausweis quasi physisch vor dir hast, dann kannst du in Echtzeit mit diesem Tool wirklich kannst du das darstellen. Und das ist total einfach. Ich habe es mir gerade mal durchgelesen, während du geredet hast. Also ja, es sind halt irgendwie 5, 6 kleine Skripts, die du halt irgendwie installieren musst. Aber wenn du ein MacBook hast in der Developer-Konsole, ist es total simpel. Also am Ende musst du halt einmal die Repositories aufmachen und dann kannst du halt irgendwie Scripts einfach nur tatsächlich copy-pasten. Und dann hast du das. Und dann musst du halt noch genau die API legen, dahin, was du willst. Ne? Also entweder ist es irgendwie Teams, WebEx oder Co., genau wie du es beschrieben hast. Oder du sagst, du displayst es einfach nur auf dem Bildschirm. Davon könntest du es dann live abfotografieren, wiederum über ein zweites iPhone oder sowas. Und damit hast du dein Fake. Eigentlich müsste man das mal ausprobieren. Wenn wir nicht Banker wären.
Also wir probieren ja schon eine Menge aus, aber auch das können wir ja mal irgendwann machen. Und die Hörerinnen und Hörer sehen das ja nicht. Also es läuft ja auch hier gerade ein Video mit und vielleicht machen wir mal eine Videofolge daraus, wo wir uns beide generiert haben. Und auch das Thema Voice Generation, auch das haben wir mit 11 Labs schon mal gemacht. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Also ja, also es passiert eine Menge. Wie gesagt, alles. Man kann das immer so ein bisschen sagen, naja, das ist das gut, dass das passiert, viel Missbrauchpotenzial. Aber ich möchte zumindest einen Punkt noch genannt werden, warum ich die ganze Entwicklung auch für den ganzen Bereich E-Commerce beispielsweise für hochgradig spannend empfinde. Wenn ich jetzt überlege, dass ich beispielsweise meinen eigenen Avatar erstellen kann und wenn ich jetzt daran denke, dass ich vielleicht bei Zalando, Otto, wo auch immer irgendwann meine Bilder hochlade und kann in Echtzeit schauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mir die Jacke, die ich mir vielleicht kaufen möchte, wie sieht die an mir aus, dann sind das auch schöne Anwendungsfälle, die ich auch beeindruckend finde. Und da gibt es ja mittlerweile einige Startups, die sich auch damit beschäftigen, genau sowas zu ermöglichen. Und das sind jetzt mal die positiven Beispiele, weil alles so traurig gerade war.
Ja.
Genau.
Die Endzeitfolge.
Die Endzeitfolge. Passt so ein bisschen auch die nächste Headline und Nachricht. Meta beobachtet verstärkt KI-Einsatz für Desinformationskampagnen. Spoiler Alert, da brauchst du jetzt, glaube ich, kein Meta zu. Da braucht man nur einfach ab und an schon mal zu gucken, was in den USA passiert, gerade jetzt im aktuellen Wahlkampf. Also ja, es passiert leider nicht immer so Schönes. Lustig, oder was heißt lustig? Interessanterweise gar nicht so viel, nämlich aus so Europa wahr. Also ich nehme ganz, ganz viel immer nur aus den USA wahr, was dort passiert. Aber in Europa scheinen sich Politiker oder Parteien noch schwer zu tun, irgendwelche gefakten Bilder zu teilen.
Ja, das ist halt das Wasserzeichenproblem, ne? Dass du halt irgendwie mittlerweile bei ein, zwei LLMs so generierte Wasserzeichen im Hintergrund hast, dass du zumindest auf den einschlägigen Social-Media-Seiten diese ausschließen kannst. Aber ganz viele andere haben es halt irgendwie nicht. Und selbst wenn du ein Foto quasi mit, keine Ahnung, mit DALL-E erzeugt hast, wo ja ein automatisches Wasserzeichen, das nicht sichtbar ist, aber trotzdem codelesbar dahinter liegt, erstellst und du das wiederum woanders hochlädst und sagst, es ist ein Original, bitte mach ein kleines Feintuning damit, zum Beispiel in der Photoshop oder in der Adobe KI, dann hast du damit wieder quasi eine neue Primärquelle geschaffen, die dann wiederum das Wasserzeichen nicht mehr enthält. So leicht ist es zurzeit noch und kannst es dann doch wieder halt als Feld irgendwo hochladen.
Genau. Dann haben wir noch zwei, drei Nachrichten, weil letzte Woche das Google Pixel vorgestellt hat, also Pixel 9 als Smartphone, also auch das Fold, also hardware-seitig ist noch ein bisschen was passiert und heute passiert natürlich wiederum nichts ohne KI. Und im Zuge dessen hat Google mit Gemini oder Gemini Live jetzt auch den AI-Assistenten aufs Smartphone gebracht. Was ich gelesen habe dazu und was ich dazu gesehen habe bei YouTubes und Reviews, ich würde das mal zusammenfassen mit: Google hat jetzt aufgeholt zur OpenAI-App oder zur ChatGPT-App, weil viel mehr kann das Ding tatsächlich nicht. Also ich kann Gemini Live Fragen stellen, ich bekomme auch entsprechende Antworten, aber so richtig interaktiv oder so richtig gut und verzahnt ist es noch nicht. Google selbst bezeichnet es noch als Beta-Version. Ich glaube, sie mussten es launchen, einfach auch vor dem Marktdruck, der da jetzt gerade entstanden ist. Überhaupt ist bei mir Google momentan bei dem Thema AI so ein bisschen nicht ins Hintertreffen. So dramatisch würde ich es nicht beschreiben, aber wenn ich mir die Modelle anschaue, steht Google mit Gemini nicht auf Platz 1. Also das sehe ich gerade überhaupt nicht. Du nickst und sagst ja, das ist schön. Du hast eben gerade was gesagt, nämlich das Thema Klage beziehungsweise das Thema, wie kommen eigentlich insbesondere auch bildgenerierende AIs an ihre Daten? Also offensichtlich, indem sie auch Daten benutzen, die nicht zwangsläufig zur Nutzung gekennzeichnet waren. Soll heißen, da findet die ein oder andere offensichtliche Urheberrechtsverletzung statt, zumindest augenscheinlich. Und da gibt es jetzt eine Sammelklage, beispielsweise gegen Anthropic. Da gibt es einige Autoren, in dem Fall ist es nicht jetzt bildgenerierende AI, sondern tatsächlich Buchautoren, die Anthropic als Unternehmen, und Anthropic ist ja auch nicht so super klein, vorwerfen, dass sie verschiedenste Bücher benutzt haben, um Anthropic zu trainieren. Also irgendwoher müssen die Daten ja kommen. Da gibt es gerade eine Sammelklage und ja, die ersten Kommentatoren sagen, dass die Klage ganz vielleicht auch gerechtfertigt ist. Das wird sicherlich noch in den nächsten Monaten spannend werden, weil nicht nur Anthropic Daten nutzt, ganz, ganz viele, sondern es gilt für alle, und auch OpenAI hat man schon vorgeworfen, ja, gegen diverse Urheberrechte verletzt zu haben. Also da, glaube ich, werden wir noch einiges sehen. Dazu passt auch eine weitere Klage. Es wird gerade viel geklagt, nämlich von Künstlern gegen Stability AI und Midjourney, im Prinzip das gleiche Thema. Hier geht es darum, dass Bilder benutzt wurden, um die jeweiligen Modelle zu trainieren, die einfach nicht zur Nutzung gekennzeichnet werden. Packen wir beides in die Shownotes.
Da vielleicht noch ein Ding, was jetzt auch die Tage rauskam, ist eine wunderbare Rede von Eric Schmidt, also einem der ehemaligen Google-CEOs an der Universität von Stanford. Da mittlerweile da so ein paar Sachen widerrufen, und diese Rede ist mittlerweile auch nicht mehr auf YouTube zu finden. Aber er ließ sich da so ein bisschen zitieren. Ich finde es jetzt gerade nicht vor mir, ich habe es nicht mehr offen. Aber er sagte: Für alle, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen und so in dieses Thema Datenschutz und Herausgeber etc. schauen, wichtig ist erstmal rauben, also raubt so viel ihr könnt, den Rest werden dann eure Anwälte halt entsprechend lösen. Das heißt, er ruft halt bewusst oder unterbewusst zumindest relativ klar dazu auf, tatsächlich so viele Datenpunkte halt irgendwie wie möglich halt erstmal zu ziehen, bevor man dann sich damit beschäftigen muss, wie legal das Ganze halt eigentlich ist. Und das Ganze geht natürlich auf urheberrechtlich geschützte Bücher und Co., auf alles, was es da so gibt, auf das Thema Musikverlage, wo natürlich die gesamte Verwendung irgendwie urheberrechtlich geschützter Songtexte für die Trainings von den unterschiedlichen Modellen benutzt wurden. Und das, was du gesagt hast, gerade bei Anthropic, mittlerweile ist mehr oder weniger klar in der Community, dass fast alles, was in Claude, also dem aktuellen Modell von Anthropic, auftaucht, tatsächlich einfach nicht Fair Use benutzt wurde, sondern tatsächlich einfach ohne Bestätigung einfach gestohlen wurde.
Ja. Dann, wir haben jetzt ein bisschen was gesprochen, was Google gemacht hat mit Gemini Live. Dann gibt's ja noch Apple, die mit AI, also Apple Intelligence, ja auch versuchen, gerade in den Markt vorzudringen. Momentan kann man noch nicht so viel sehen. Also es gibt jetzt die iOS 18.1 als, ich glaube, dritte Beta-Version, die jetzt gelauncht wurde. Und normalerweise ist es so, dass Apple ja gesagt hat, naja, wie mit EU, da müssen wir jetzt immer noch ein bisschen schauen und ob wir und wann wir überhaupt mit Apple Intelligence kommen. Man kann es trotzdem hier testen, indem man sich, wie gesagt, die aktuelle Beta-Version installiert und dann muss man das Betriebssystem auf Englisch umstellen, den Standort auf Englisch umstellen und dann kann man auch hier Apple Intelligence testen. Allerdings noch sehr, sehr, sehr überschaubar. Also Siri kann mehr und ist auch interaktiver. Es werden in Mails beispielsweise auch Vorschläge gemacht, wie man eine E-Mail anders formulieren kann oder besser formulieren kann. Also dass diese Integration, die gibt es schon, wie ich finde, nicht so wirklich neu, weil es gibt heute schon ganz, ganz viele auch Mail-Apps, die genau das schon seit vielen Monaten können. Nichtsdestotrotz kann man es jetzt sich zumindest mal anschauen. Die Reviews, die ich bisher dazu gesehen habe, und Apple sagt ja selber noch keinen Launch-Termin, also wann Apple Intelligence überhaupt kommt, also unabhängig davon, ob jetzt nur USA oder irgendwann nach Europa, lesen sich die Reviews zu Apple Intelligence momentan noch nicht so dramatisch gut. Liegt aber auch, und das muss ich jetzt spricht der Fanboy aus mir, auch daran, dass einfach noch alles Beta-Stadium ist und tatsächlich noch nicht wirklich jede Funktion freigeschaltet. Aber zumindest kann der oder diejenige möchte das testen, einfach in Anführungsstrichen die Beta-Version installieren und dann so ein bisschen was am Handy umstellen und dann soll es gehen.
Ich dachte, du flippst völlig aus, wenn du das liest. Wir haben in den letzten 4 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Apple Intelligence ja wahrscheinlich erstmal aufgrund von Digital Markets Act und wie sich Brüssel gerade gegenüber Apple und den anderen Großen verhält, vielleicht gar nicht nach Europa kommt. Und ne, während die erste Version in der EU ja irgendwie auch komplett auf Apple Intelligence verzichten musste, reicht es zumindest bei der zweiten Beta aus, wie du sagst, einen amerikanischen App Store Account und eine Regionaleinstellung für die USA zu haben, um zumindest so dieses kleine bisschen i-Tüpfelchen Apple Intelligence jetzt aktivieren zu können. Und das sogar unabhängig davon, ob man sich in der EU aufhält oder nicht. Also so ein hartes Geoblocking scheint Apple nicht zu machen.
Nee, im Moment nicht, aber ich flippe tatsächlich nicht aus. Also ich war etwas enthusiastischer, als ich es gelauncht habe, wobei war ich auch ehrlicherweise nicht, aber zwischenzeitlich hat man sich dann schon gedacht, okay, es wird bestimmt irgendwie Apple-like gut im Betriebssystem integriert sein und irgendwann wird das auch wahrscheinlich passieren. Aber ich erinnere mich so ein bisschen an den Start damals von Siri, als Apple Siri vorgestellt hat. Das war ja auch wirklich was sehr Neues. Und als man es dann hat nutzen können, hat man dann schon festgestellt, okay, man kann so ein bisschen Wetterabfrage machen, man kann auch einen Termin eintragen, aber so richtig super geil liegt das halt eben nicht in der Hand. Und so ein bisschen habe ich die Befürchtung jetzt tatsächlich auch. Und wir beide nutzen ja Perplexity, wir beide nutzen ChatGPT, mit dem Sprachmodell, was dahinter liegt. Und das funktioniert ehrlicherweise schon ziemlich gut. Und das, was ich, wie gesagt, bisher gesehen habe von Apple, kommt Siri aktuell in der Beta-Version da einfach nicht dran. Und dementsprechend finde ich es momentan noch ein bisschen lame. Ich meine, du hast ja auch noch keine Vision Pro gekauft, ja? Die gibt es ja jetzt auch seit ein paar Wochen.
Nee, ich habe immer noch Angst davor, auch dieses Fitting zu machen, weil ich wahrscheinlich relativ schnell zuschlagen würde. Ich bin dann doch ein bisschen ein Impulskäufer. Okay. Warten wir es mal. Vielleicht noch irgendwie einen kleinen Warnhinweis hier, weil ich jetzt, glaube ich, schon zweimal darauf angesprochen wurde, dass wir ja immer mal über Beta-Versionen hier auch sprechen und dann bei zwei Personen zu einem Absturz was gesorgt haben. Wichtig ist, glaube ich, so als kleiner Disclaimer, ne, wer diese neuen Funktionen von dem, was Mike gerade erzählt hat, ausprobieren möchte, es handelt sich immer um eine Beta-Version, die eigentlich niemals ist, wenn man weiß, was man tut, auf Alltagsgeräten installiert werden sollte, weil die sind nicht für Average Joe wie dich und mich gemacht, sondern in erster Linie für EntwicklerInnen, weil die Dinger halt immer noch viele Fehler und einfach so die typischen Bugs halt irgendwie beinhalten. Das heißt, wenn ihr Betas nutzt, dann versucht es halt irgendwie entweder auf einem zweiten Device zu machen oder nutzt halt irgendwelche andere Software, aber so ein iOS-Beta ist halt gefährlich, weil es kann dir halt einfach komplett alles zerbomben. Und wenn du ein Firmen-Device hast, dann solltest du es sowieso nicht tun.
Ja. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Akkulaufzeit mit der Beta um ungefähr die Hälfte verkürzt. Also das ist bei jeder iOS-Beta, es ist ganz, ganz furchtbar und oft ja auch tatsächlich dann mit der ersten offiziellen Version noch so. Also wer auf sein Smartphone, in dem Fall auf sein iPhone angewiesen ist und etwas mehr am Tag damit machen möchte, dem sei nicht empfohlen, wie Sascha es gesagt hat, iOS zu installieren oder die Beta zu installieren. Ich habe neben den News noch 3 kleinere Tools mitgebracht. Also wir haben jetzt tatsächlich eigentlich schon über viele Tools gesprochen. Wir haben über Flux gesprochen, wir haben über Grok gesprochen. Die sind alle nutzbar. Wie gesagt, in den Shownotes einfach draufklicken. Es gibt aber noch 3 Und eine interessante News möchte ich noch sagen, die habe ich ganz vergessen, weil die wirklich spannend ist. Nämlich ein Tool, welches ich mega interessant finde. Es heißt Exist AI. Und was machen die? Die bieten die Möglichkeit an, Entwicklern, momentan kann man sich anmelden für eine Beta-Version, Spiele zu entwickeln. Und das Video, was auf der Webseite zu sehen ist, ist wirklich wild, weil man sieht dort eine 3D, wirklich gute, ja, Spieleumgebung, wie quasi man mit Prompts den Charakter erstellen kann, die Umgebung erstellen kann, was sind die Eigenschaften, was passiert im Spiel. Also es ist tatsächlich so etwas, wie wir es auch schon in der Vergangenheit hatten, wenn es darum geht, Code, also Entwicklungscode zu erstellen, ist es hier letztendlich spezialisiert oder fokussiert auf Spieleentwicklung. Und ich könnte mir vorstellen, zumindest sieht das Video sehr vielversprechend aus, dass das auch nochmal auch für die Spieleindustrie einen kleinen Boost geben könnte. Ich fand's mega interessant. Packen wir mit in die Shownotes. Und jetzt tatsächlich zu den kleineren Tools. Wir bringen immer so 2-3 Tools mit. Und ich habe 3 mitgebracht. Auf der einen Seite Wiggle AI. Wiggle hatten wir schon mal, aber ist jetzt in der neuen Version rausgekommen. Macht super Spaß. Was kann ich tun? Ich kann mir kleine Videos raussuchen. Beispielsweise diesen berühmten Kung-Fu Kampf, den wir in dem ersten Matrix-Teil sehen, und kann dann einfach ein Foto von mir machen. Im besten Falle also ein Ganzkörperfoto, aber es reicht auch oft aus, einfach nur den Oberkörper zu fotografieren. Und dann kann ich mir dieses Foto auf diese Figur legen. Und natürlich sieht man, dass das ein bisschen hölzern aus, aber ich finde, es ist witzig und ja, lädt einen damit rumzuspielen. Interessante Spielerei. Wiggle AI.
Na, zumal es ist vor allem wieder einfacher geworden. Also ich habe noch vor 4 Wochen, als dieses chinesische Super-LLM Kling rauskam, was man ja nicht nutzen konnte, über so einen ganz wilden VPN-Channel oder Doppel-Channel über Hugging Face auf Kling zugegriffen und habe mir da quasi so ein Avatar gebaut von einem Foto von mir und habe es dann versucht, mit einer Rede von Trump quasi aufzubiefen. Und es hat eine Stunde gedauert und es war am Ende super hölzern und es war dann irgendwie doch technischer, als ich wollte. Und genau das Gleiche macht Wiggle jetzt einfach mit so ein paar Klicks und viel einfacher mit Drag and Drop über eine, ich glaube sogar, es ist eine iPhone-App. Also die habe ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine App. Ich weiß nicht, ob für iPhone oder nur für Android. Aber das packst du auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist mal wieder, also ja, es ist hölzern, es ist klar, es geht um Tanzen und um TikTok-Videos und Co. Es ist mal wieder krass, wie schnell die Nutzung von dieser Technologie einfach vereinfacht wurde und so natürlich auch nicht nur für Nerds wie uns beide zugänglich ist, sondern tatsächlich für den Massenmarkt.
Ja. Dann habe ich 2 Tools, die mehr oder weniger in die gleiche Richtung gehen, oder nicht in die gleiche Richtung wie jetzt Wiggle, aber die in eine gemeinsam ein ähnliches Thema befeuern, nämlich das Thema Avatar. Auf der einen Seite Let's AI, also Let's Fetz hätte ich was gesagt, sondern Let's AI und Replicate.com. Und bei beiden kann man sich selber als Avatar anlegen und kann dann eigene Szenerien und Bilder erstellen. Ich finde das insofern ganz interessant. Wir hatten eben kurz schon mal diesen kleinen Use Case im E-Commerce. Wenn ich mir, wie gesagt, vorstelle oder mal vorstellen möchte, wie ich im Smoking aussehe, dann kann ich das mit Replicate.com beziehungsweise mit Let's AI machen. Dann sehe ich auch endlich mal gut aus. Auch das eine interessante Spielerei. Einfach mal ausprobieren, wer Lust hat, beides kostenlos zu nutzen. Genau, das war's von meiner Seite, lieber Sascha.
Ich habe auch nichts mehr.
Ich dachte, du machst das Outro.
Das Outro musst du machen. Mir ist alles abgestürzt, ich sehe auch nichts mehr.
Okay, das ist gut, aber ich höre dich noch. Das war die heutige Folge mit Sascha aus dem Urlaub und mit mir leider nicht mehr im Urlaub. Die 20. Jubiläumsfolge mit ganz vielen News und einem, wie ich finde, interessanten Schwerpunktthema, welches wir sicherlich nochmal vertiefen werden in einer anderen Folge und dann wirklich da mal einen Deep Dive machen, was das Ganze eigentlich auch ja nicht nur für uns, sondern für die Welt vielleicht sogar bedeutet. Ihr könnt uns natürlich Feedback geben, indem ihr uns schreibt an hello@unpluggedpodcast.de oder aber uns in den sozialen Medien schreibt. Manche machen das auch. Wir freuen uns über jedes Feedback und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast liked, shared, weiterleitet und einfach auch nur hört. Wir hören und freuen uns über jede Hörerin und Hörer. In diesem Sinne, eine schöne Woche.